podcast is part of the Sports Social Podcast Network.
Die Survivor Series ist vorbei und die Road to WrestleMania naht. Mit welchen Main Events plant die WWE für die Megashow 2026? Außerdem Zuwachs für The Vision, alles zur Identität des Maskenmanns. Das und mehr jetzt bei Hauptkampf. Wir melden uns nach dem letzten WWE Big Four PLE des Jahres und schauen voraus, reden auch ein bisschen über den neuen AEW World Champion und haben insgesamt wieder viele interessante Hörerfragen auch von euch bekommen. Also macht's euch gemütlich und startet mit uns in die neue Woche mit dem Hauptkampf, eurem Wrestling Talk vom Spotify Wrestling Podcast. Mein Name ist Tobias Enke. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr mit dabei seid. Freue mich wie immer auf die Kommentare, auf die Interaktion unter dem Podcast. Spannende Ausgabe, hoffentlich auch spannende Takes von meinem Gast heute, ein langjähriges Mitglied unseres Podcasts, aber jetzt dann auch eine Weile nicht mehr im Hauptkampf dabei gewesen. Deswegen gut, dass er heute wieder mit dabei ist. Ich freue mich auf den Per. Hallo.
Einen wunderschönen guten Tag, lieber Tobi und liebe Zuhörer da draußen. Ich freue mich endlich wieder hier zu sein. Back im Main Event und eine Weile ist gut. Ich glaube, das war jetzt schon anderthalb Jahre oder so, dass ich das letzte Mal im Hauptkampf war.
Ja, ich hab mal geschaut, also angeblich irgendwie so Sommer 24, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das stimmt. Ich glaube, in der Zwischenzeit hatten wir nochmal. Ist aber auch erstmal zweitrangig. Wichtig ist ja, dass du heute wieder dabei bist. Wie hast du denn das Wrestling-Wochenende verbracht? Ich habe mir sagen lassen, heute wurde wieder Wasserball gespielt.
Heute wurde Wasserball gespielt. Ich habe Survivor Series zum Beispiel jetzt nicht live geguckt, aber natürlich ein bisschen nachgeschaut. Ja, heute war ein relativ stressiger Sonntag, erst Geburtstag, dann Wasserball und jetzt sitzen wir hier und nehmen einen Podcast auf.
Das wird fantastisch. Wir haben, wie gesagt, einiges für euch im Gepäck und wollen deswegen auch gar keine Zeit verschwenden, sondern gehen sofort rein in unseren ersten Blog und der dreht sich ja um den Fallout so ein bisschen der Survivor Series. Die Review habt ihr hoffentlich schon gehört, die kam ja am Sonntagvormittag. Der Tobi Torpedo, der Chris Melzig und der Herr Weber haben das Ganze in meinen Augen sehr unterhaltsam analysiert und ich denke, wenn ihr das noch nicht gehört habt, dann wird es sich lohnen und ihr werdet Spaß mit dieser Review haben. Wenn wir schauen, was hat die Survivor Series für die Zukunft gebracht, Per, dann war eine der Kritiken, die da durchsickerte, und zwar nicht zwischen den Zeilen, sondern schon relativ deutlich wurde die geäußert. So wahnsinnig viel hat sich mit der Survivor Series jetzt nicht getan und ich habe eigentlich ja auch, als ich die Themenblöcke für den Hauptkampf formuliert habe, gehofft, wir können so ein bisschen was lesen, so für WrestleMania. Eigentlich ist die Survivor Series so der Punkt, an dem so die Saat gesät wird, wo du schon erste Dinge absehen kannst. Und die Kritik war, so wahnsinnig viel für die Zukunft war jetzt nicht drin. Teilst du denn diese Ansicht oder wie geht's dir nach der Survivor Series? Wie schlau bist du mit Blick auf WrestleMania?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde erstmal zustimmen, dass die Survivor Series uns jetzt nicht so viel gegeben hat auf einer möglichen Road to WrestleMania. Es war ein unterhaltsames Premium-Live-Event, 4 Matches. Ich habe ja auch in der Preview mit dabei gesessen und meine Predictions zum Besten gegeben. Aber ich habe jetzt auch nicht großartig damit gerechnet, dass großes Storytelling da am Main-Event passiert. Das war, ja, vom Wargames her einfach die Top-Faces oder die Top-Stars, die WWE aktuell hat, in einem Wargames-Match geschmissen. Ja. Mhm. Man hat versucht, so ein bisschen was zwischen den Babyfaces eben zu erzählen. Aber ich habe auch damit gerechnet, dass wir einen Heel-Sieg hier bekommen, weil eben auf dieser Face-Seite auch eher diese Koexistenzfrage geschah oder beziehungsweise diese Charaktere ja eher Probleme miteinander hatten, als es jetzt auf der Heel-Seite war. Von daher fand ich den Ausgang erstmal prinzipiell gut vom Wargames-Match und ich brauche jetzt auch keinen großen Cliffhanger. Wir haben den Maskenmann, über den wir gleich noch ein bisschen sprechen werden und schauen mal, wer war das eigentlich. Mhm. Aber sonst bin ich jetzt auch nicht enttäuscht irgendwie von dem Main Event.
Glaube ich auch immer eine Frage der Erwartung. Ne? Also die zum Beispiel gedacht haben, da passiert richtig viel. Da war auch in den Kommentaren bei uns eine Menge los. Also einige, die der Show nur 2,5 von 10 Punkte oder so gegeben haben, was ja wirklich schon Bottom of the Barrel ist, muss man sagen. Andere, die haben sich geäußert, ja, so ähnlich wie du, ne, war jetzt in Ordnung, war jetzt nicht so wahnsinnig viel erwartet. Ist halt immer so ein bisschen die Sache, wenn WWE verkauft, ey, die größte Survivor Series aller Zeiten, über 40.000 Fans. Der Rahmen war natürlich an sich gemacht. Für mehr, der Insider-Account WrestleVotes, das vielleicht noch, hat spannenderweise berichtet, dass es vor der Show so ein paar naja, sagen wir, Backstage-Egos gab, die im Clinch waren. Da soll politisiert und gefeilscht worden sein. Auf Twitter gibt es jetzt auch nochmal einen Clip von Triple H von der Post-Show, wo er auch nochmal gesagt hat, ja, also heute konnte man indeed Backstage die Politics spüren, dass die Egos spüren, ja, und da kann natürlich, es kann auch im Endeffekt alles WWE Unreal sein. Ich glaube, da sind wir uns mittlerweile auch alle einig. Aber kannst du dir vorstellen, dass in dieser so glorreichen großen WWE sowas jetzt auch WrestleMania-Pläne nochmal nicht torpedieren kann, aber zumindest mal in eine andere Bahn lenken kann? Also es liegt jetzt zumindest mal nahe, dass es bei den Egos um Leute wie Roman Reigns und Cody Rhodes geht. Das wäre jetzt nicht das erste Mal, dass man da schaut, oh, da, wie kann ich am besten aussehen? CM Punk hat zuletzt ja öffentlich gesagt, ihm ist das eigentlich ziemlich egal geworden. Und die anderen, die jetzt im Face-Team waren, Jimmy und Jey Uso, nun, glaube, die können wir da jetzt auch mal rausnehmen. Aber so diese Ego-Nummer, nimmst du WWE das ab oder nimmst du dem Insider das ab, dass es da tatsächlich Backstage nur ein bisschen schon drum ging in so einem Match, wo so viele große Superstar-Kaliber drin waren, dass man schon schauen wollte, oh, wer ist der Letzte, kann ich nicht irgendwie noch versuchen, geiler auszusehen? Roman Reigns war es ja dann, der als letztes reinkam. Ist das für realistisch oder ist das die zweite Staffel WWE Unreal?
Also realistisch ist es schon. Wir sind im Wrestling-Business. Dieses Business lebt von großen Egos und ich glaube, hier verschwimmen schon ein wenig Realität und auch Show. Das ist natürlich ganz, ganz viel Entertainment, weil du eben diese drei großen Charaktere hast, eben mit einem CM Punk, mit einem Cody Rhodes und mit einem Roman Reigns. Ich glaube jetzt nicht, dass die da Backstage große, große Ego-Probleme haben. Wir haben immerhin ja auch zwei Nächte WrestleMania, das heißt, zwei Main-Events sind ja auch frei. Das heißt, wir können auch beide Champions theoretisch da unterbringen und den Roman Reigns kriegst du auch meistens immer in den Main-Event rein. Die Frage ist, wollen wir denn schon wieder was im WrestleMania-Main-Event zwischen Cody Rhodes und Roman Reigns haben? Mhm. Oder eben CM Punk und Roman Reigns, weil das hatten wir im letzten Jahr schon. Da fehlt mir so ein bisschen der frische Wind. Also, Jimmy, bewirb dich für den frischen Wind. Du warst auch mit drin im Wargames-Match.
Um Gottes Willen. Ja, also wenn du hast jetzt gerade schon die WrestleMania-Paarung angesprochen. Das ist ja so ein bisschen unser Dachthema heute in diesem Hauptblock. Und zwar geht es darum, was ist der Plan? Und laut Dave Meltzer, so sehr er in Verruf geraten ist bei einigen, dessen Trefferquote in den letzten Monaten doch schon eher gut als schlecht war, laut Dave Meltzer plant WWE derzeit folgende World-Title-Matches und potenzielle auch Main-Events damit für WrestleMania. Und zwar um die WWE Championship tatsächlich Cody Rhodes gegen Roman Reigns Teil 3 und um die World Heavyweight Championship CM Punk gegen Bron Breakker. Breakker pinnte CM Punk, was ihn natürlich gewissermaßen logisch zum Hauptherausforderer macht. Jetzt haben wir November, wir haben bis zur Survivor oder haben jetzt von der Survivor Series bis WrestleMania ja doch nochmal mindestens 5 Monate offen und Roman Reigns hat eben am Ende der Wargames so ein bisschen gegenüber Cody klargemacht, das war das letzte Mal, dass wir in einem Team waren, weil du warst der Captain und du hast verkackt. Auch das soll wohl kein Missverständnis gewesen sein, sondern das war dann schon die Intention, Cody gegen Roman zum 3. Mal in 4 Jahren. Da runzeln jetzt, denke ich, doch viele die Stirn, während Punk und Braun, können wir uns darauf, glaube ich, einigen, das erscheint ja dann logisch und die Ausrichtung, das wird ja durch das Finish eben bewusst hergeführt. Das ist schon in Ordnung. Was machst du aus diesen beiden Ansätzen und vor allem, wie strecken wir das denn dann, wenn das so kommen sollte, spannend bis WrestleMania? Das hört sich ja schon nach einer Herausforderung erstmal an.
Ja, also die Grundlage von der Storyline haben wir ja gelegt mit The Vision, die ja jetzt auch seit einiger Zeit dann eben CM Punk terrorisieren, ne? Auch noch in Form von Seth Rollins, bevor er eben verletzt war, was übrigens auch noch ein Name ist, den wir vielleicht auf dem Schirm haben sollten, weil auch ein Seth Rollins ist das ein oder andere Mal früher aus seiner Verletzungspause rausgekommen. Ne? Bron Breakker gegen CM Punk, das ist eine Paarung, wo ich sage, das kann man mir sehr realistisch erklären. Das ist auch was ich sehen wollen würde, weil das hatten wir so als Singles-Match jetzt auch noch nicht. Bron Breakker bist du gerade dabei zu pushen, eben mit The Vision. Das ist für mich die Zukunft von WWE und warum nicht einen Bron Breakker World Champion werden lassen bei WrestleMania gegen CM Punk? Kannst du ihn easy erst den Rumble gewinnen lassen? Hast du einen jungen Topstar, den du mit dem Rumble overbringst? Danach geht's auf die Road to WrestleMania gegen CM Punk. Und der wird World Champion. Damit hast du einen Bron Breakker in den maximal besten Spot gebracht. Mhm. Auf der anderen Seite, Roman Reigns, Cody Rhodes, brauche ich nicht. Also da musst du wirklich vorsichtig sein, dass das nicht in so eine Roman Reigns-Brock Lesnar-Schiene reinrutscht, dass du irgendwann Brock Lesnar, Roman Reigns 7 hast. Ne? Und dann eben auf der Seite von Cody Rhodes und Roman Reigns. Vor allem, weil du ja diesen großen Höhepunkt vor 2 Jahren ja schon gehabt hast. Da hast du ja wirklich das Maximum an Emotionen rausgeholt. Und das jetzt wieder aufzuwärmen, würde auch dieser Legacy, die die beiden ja dann auch wirklich über diese 2 Jahre aufgebaut haben, wo sie ihre Main-Event-Matches hatten, schaden, meiner Meinung nach.
Was haben wir denn für Alternativen im Gepäck? Also Breaker gegen Punk, bin ich bei dir, finde ich okay. Wenn wir jetzt überlegen wollten, wir müssen einen anderen Slot nehmen, Punk fahren wir, weil für mich eine spannende Paarung, ich würde so ein bisschen rumpuzzeln, CM Punk gegen Roman Reigns, hätte ich das Gefühl, würde mir noch viel geben. Und also ich weiß, hatten wir jetzt irgendwie gewissermaßen letztes Jahr, aber so diese Singles-Fehde, ich hatte das Gefühl, da wäre jetzt noch ein bisschen was zu erzählen. Also da kann ich mir vorstellen, Punk gegen Reigns, dass man da einen veritablen Main-Event draus macht. Und wenn man dann überlegt, was machen wir mit Bron Breaker, naja, Brock Lesnar ist da. So, das wäre mal eine Paarung, wo ich sagen würde, kannst du mit Bron Breaker auch was machen. Ich komme aber in jedem Szenario, was ich mir so hinpuzzle, ich komme nicht zu einer geilen Lösung für Cody Rhodes. Also da finde ich irgendwie... Und ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen Cody Rhodes tatsächlich, weil er auch alle so ein bisschen durchgespielt hat. Also er hat die ganzen Großen dann schon besiegt. CM Punk Heel-Turn und dann gegen Cody Rhodes ist Quatsch. Glaube ich nicht, dass das jetzt dann in der Art und Weise passiert. Und ich weiß auch nicht, ob solche Kisten wie Dominic Mysterio jetzt Richtung Mania schon... Also haben wir eigentlich mit dem Tobi, gab es einen coolen Hauptkampf vor ein paar Wochen und da haben wir uns schon so ein bisschen drauf geeinigt, für Dominic wäre es jetzt schon zu früh für ein Mania-Main-Event. Der wird... einen World Title kriegen, der wird wahrscheinlich auch ein Mania Main Event kriegen, aber noch nicht 2026. Und das ist so ein bisschen das Problem, wo ich dann mich schon frage, okay, haben sie das auch durchgespielt und haben gesagt, ja, außer Cody gegen Reigns können wir nichts mehr machen, vielleicht twisten sie irgendwas und spielen mal zum x-ten Mal wieder mit einem Cody Rhodes Charakterwechsel. Also ist das was, um das heiß zu kriegen, oder wie kriegen wir das Puzzle gelöst? Oder ist es kein lösbares Puzzle?
Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass du in dem WrestleMania-Trailer mit diesen bestimmten Personen geworben hast. Heißt, es wird sehr wahrscheinlich sich um diese Person im Main-Event drehen. Das wären die Main-Characters von WrestleMania, sonst hätten sie nicht in diesen Teaser gepackt. Cody Rhodes ist halt das Problem, wenn wir uns das jetzt so vorstellen, dass er halt dann eben ein World-Title-Match gegen Roman Reigns haben sollte, heißt das ja im Umkehrschluss, so lange hält er den Titel halt auch noch. Und das heißt, wir müssen uns auf diese Monate Cody Rhodes als Champion immer noch emotional vorbereiten, wo ich mir sage, ja, sein Charakter ist halt ausgelegt auf einen Chaser, nicht auf einen Champion, der verteidigt und gechased wird. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem mit Heel und mit Faces. Da hatte ich mit dem Aaron auch eine interessante Konversation auf Twitter letztens, wo ich auch komplett seiner Meinung war, wo er gesagt hat, ja, Faces müssen nicht lange Champions sein. Es geht für Faces um den Moment an sich, wo sie ihr großes Ziel erreichen, den Heel besiegen, den Bösen besiegen und Champion werden. Das hat Cody Rhodes geschafft gegen Roman Reigns, ja. Gegen John Cena dann wieder verloren, aber gut, das hat auch so ein bisschen mit der Farewell-Tour und dem ganzen Booking zu tun. Aber dann kann ein Champion gerne auch direkt, also ein Face-Champion auch gerne direkt wieder den Titel verlieren, damit er wieder in diese Chaser-Rolle reinkommt. Weil wenn du kein innovatives Programm für einen Face-Champion hast, ja, wie zum Beispiel 1 oder 2 Mal hast du es bei Cena ganz gut gemacht und mit den Open Challenges, so dann kannst du auch einen Face Champion länger eben den Titel geben. Aber wenn du nichts Innovatives hast und halt einfach immer nur irgendwelche B-Storylines hinfräst mit einem Drew McIntyre zum Beispiel, dann ja, macht es keinen Sinn, einem Face diesen Titel zu geben, weil die Crowd fiebert da auch einfach nicht mehr so richtig mit ihm, weil sie wollen ja eigentlich mitfiebern, dass er irgendwann den Titel wieder gewinnt und nicht, dass er ihn die ganze Zeit verteidigt gegen irgendwelche langweiligen Gegner.
Knapp 120 Tage ist Cody mittlerweile dann jetzt schon wieder Champion und es läuft so ein bisschen wie halt bei dem ersten Reign. Das ist natürlich auch immer hier diese Diskrepanz, also wir als diejenigen, die da auch sehr viel analysieren und sich das jede Woche bis ins Detail angucken, neigen ja schneller dazu, das zu kritisieren, als dann die halt einfach in die Halle gehen, so casual-mäßig, Cody Rhodes, verstehe ich, dass der Gute so ungefähr. Ich glaube, die Diskussion wird auch erstmal nicht weggehen. Und am Ende des Tages, WWE ist eine Business Company, die werden auf die Zahlen gucken und solange sich die Zahlen unter einem Cody Rhodes als Champion nicht verschlechtern, ja, dann werden sie jetzt auch, glaube ich, nicht irgendwie sagen, ja, der darf aber erstmal nicht mehr Champion werden. Und Richtung WrestleMania bleibe ich dabei, ist das halt einfach so eine gewisse Challenge und da ist dadurch, dass Cody Rhodes eben den Lesnar schon weggehauen hat, den Reigns schon weggehauen hat, fehlen also eben die hohen Kaliber. So, ich glaube tatsächlich, dass die Paarung um den World Champion CM Punk sich abseits des Royal Rumbles aufbauen wird. Auch ein Stück weit eben durch die Kiste mit The Vision, ob Seth Rollins da eine Rolle spielt, ob er kurz vor WrestleMania, bei WrestleMania, kurz nach WrestleMania zurückkommt, das können wir gleich nochmal schauen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass Cody sich mit dem Rumble-Sieger rumschlagen wird. Aus dem einfachen Grund, es ist halt die leichtere Geschichte. So, und ich habe das Gefühl, bei Cody nimmt man lieber die leichten Geschichten. Und was passiert da jetzt noch? Also dieses Jahr nicht mehr so groß irgendwas. Und dann hast du nächstes Jahr, brauchst du einen Challenger für einen Rumble, ja, dichtest du dir irgendwas wieder bei SmackDown herbei und dann ist er schon Elimination Chamber und im besten Fall hat Cody ja mit dem Rumble-Sieger dann schon seinen Gegner und muss es halt irgendwie nur noch aufbauen. Aber ich bin da auch, was die Namen angeht, ja, finde ich jetzt nichts so unfassbar Mitreißendes. Während ich wirklich auch sagen muss, diese Nummer um Punk und The Vision, wenn man da ein bisschen Mut zur Kreativität hat, kann da schon was rauskommen. Bei Seth Rollins, ich weiß nicht, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, er hat es auch in einem Interview zuletzt gesagt, also wenn er dann jetzt demnächst wieder anfängt zu trainieren, er kann aber noch nicht trainieren, sagt er, er braucht ja schon nochmal so mindestens 8 bis 12 Wochen, um wieder in wirklich In-Ring-Shape zu kommen. Das sind schon mal 3 Monate Minimum. Ne? Und dann musst du gucken, wir haben jetzt Anfang Dezember, also es ist eine Rechnung gerade auch, dass jetzt hier Seth Rollins nicht für die Mania Main Events eingeplant wird, auch nicht mehr, glaube ich, in den Trailern vorkommt und da rausgenommen wurde, deutet jetzt, glaube ich, in dem Fall schon darauf hin, dass WWE jetzt nicht fest mit ihm plant. Wenn er kurz vorher fit wird, ist er, glaube ich, keiner, der in einem Match stehen wird, sondern der halt, wenn dann eingreifen wird. Ist auch so ein Ding Raw After Mania mäßig, ne? Da kannst du den auch gut zurückbringen oder halt bei Mania selber, aber den würde ich aus den Matches so ein bisschen rausnehmen und dann, ja, weiß nicht, Punk gegen Breaker sehe ich, wenn dann als Main Event von Night One, wenn sie das machen und dann der Main Event Night Two, der große aber Moment.
Bei Punk steht ja auch immer noch so dieser große Main Event von Night Two im Raum, ne? Er hat jetzt zwar mal WrestleMania Main Evented, aber es war halt Nacht 1.
Aber ich sehe
so
das mit dem Titel nicht.
Sein Ziel ist Nacht 2 immer noch. Nee, ja. Der World Title hat halt leider nicht den Stellenwert, den der WWE-Title von Cody Rhodes aktuell hat. Ja. Wen wir ja noch gar nicht so begutachtet haben, ist ein Gunther, den ich so am ehesten in einem Match gegen Lesnar sehe bei WrestleMania.
Mhm, ja.
Ja, also das wäre so mein Guess. Ich glaube, ein Main-Event wird ein Gunther leider Gottes, auch wenn wir aus unserer Fanbrille nichts lieber als das sehen wollen würden, nicht bekommen bei der nächsten WrestleMania.
Auch nicht gegen Cody, das würde mich auch wundern, ja.
Ja, das stimmt. Ja, schauen wir mal. Muss auf jeden Fall ein bisschen Frische rein. Wir haben bei The Vision jetzt diesen neuen Charakter, den Maskenmann, über den wir gleich noch sprechen werden. Also mal schauen, vielleicht bringt das ja ein wenig Schwung in diese ganze Sache mit rein.
Ja, ihr seid natürlich jetzt kreativ gefordert. Anders als wir habt ihr sicherlich sehr viele sehr gute Ideen und könnt gerne diskutieren. Was wollt ihr für WrestleMania Main Events sehen? Was sind die Matches, die euch packen und wo ihr sagen würdet, da würde ich mich drauf freuen. Da sind Geschichten hinter, die zu erzählen sind, die die Leute mitreißen würden. Und dann schauen wir mal, was es letzten Endes wird. Ob es bei den Plänen bleibt, die sich natürlich ändern können. Aber so für ganz, sag ich mal, dahergeredet halte ich das nicht, dass sie tatsächlich mit genau diesen Paarungen im Moment erstmal rechnen, weil letzten Endes genau das ist, was sie halt auch bei der Survivor Series, die kleinen Krümel, die man eben hingeworfen bekommen hat, die lassen darauf schließen. Aber kann sich natürlich auch noch alles ändern. Deswegen, wie gesagt, diskutiert da gerne in den Kommentaren. Vielleicht liest ja jemand von der WWE und denkt sich, ja, wären wir da mal selber drauf gekommen. Auf den Maskenmann sind sie gekommen bei der Survivor Series. Über den sprechen wir. Was war eigentlich deine erste Reaktion, als du ihn gesehen hast? Gerade auch so als Finish. Das war ja derjenige, der das Match dann auch entschieden hat. Hast du sofort gewusst, ah, das kann ja nur Person X sein? Oder hast du doch erstmal ein bisschen überlegt, ist es vielleicht wirklich der Rollins? Wobei ich glaube, da haben wir alle relativ schnell gemerkt, na, kommt auch vom Körperbau, von der Statur nicht hin, ne?
Ja, allein beim Curbstorm, wie der den ausgeführt hat, du kennst ja so ein bisschen deine Pappenheimer mittlerweile und wie sie physisch gebaut sind, von daher, das war dann ein kleiner Swerve. Die Frage ist auch immer, ob sie irgendwen unter die Maske stecken und am Ende ist es jemand ganz anderes, ja. Ne? Einfach irgendeinen Statisten reingepackt, irgendeinen Jobber. Ich habe auch direkt an Austin Theory gedacht, ich war mir nicht ganz sicher, weil seine Arme eigentlich schon sehr breit sind und ich fand die Arme jetzt unter dem Hoodie als nicht so großartig muskulös, aber Austin Theory ist so eine Person, wo ich die am ehesten darunter sehen wollen würde, auch wollen würde, weil der Mann ist jetzt auch schon lange aus dem TV raus. Diese Storyline mit Grayson Waller hat man ja komplett fallen gelassen. Von daher, er hat ja auch die Connection so ein bisschen zu Seth Rollins, ne? Damals noch als, wie hieß das Stable nochmal?
Als er der Monday Night Messiah war, der Rollins.
Ja, genau, als er der Monday Night Messiah war, war ja auch ganz kurz mit Seth Rollins in diesem Stable mit drin. Ja. Von daher, ja, würde mich das für den freuen. Ich würde ihn ganz gerne mal wieder am TV sehen.
Letztes Match Austin Theory am 14.07.2025 gegen El Grande Americano bei Main Event verloren. in 7 Minuten. Ja, diese A-Town Down Under-Geschichte auch einfach ja mal weggeworfen. Und ihr merkt schon, oh, wir reden über Austin Theory. Warum machen die beiden das denn? Ja, weil die Berichte sehr eindeutig sind, übereinstimmend von mehreren Quellen. Austin Theory soll derjenige unter dem Hoodie auch gewesen sein. Es geisterte ja auch tatsächlich das, liebe Grüße auch hier an Dave Meltzer, der hat, glaube ich, schon vor 3-4 Monaten berichtet, dass ein Austin Theory bei der Survivor Series eine Rolle spielen soll, wo alle schon gesagt haben, wo kommt der denn jetzt auf einmal her? Aber tatsächlich, wenn er das jetzt hier war, dann scheint da zumindest ein bisschen was dran gewesen zu sein. Was würdest du sagen, wie hoch ist denn die Chance, dass WWE jetzt, wo das so rasch durchgesickert ist, nochmal irgendwas Verrücktes macht und vom Plan abweicht? Oder schätzt du Triple H jetzt eher so ein, dass er sagt, ja okay, wenn die Leute das wissen, gut, komm, Raw, erstes Segment, Austin Theory, Maske hoch und dann spielen wir einfach direkt mit offenen Karten?
Ich glaube, die spielen direkt mit offenen Karten. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr, sehr schnell aufgelöst wird.
Was schade wäre, oder? Aber ich würde zumindest ein bisschen könnte man noch damit spielen, wenn man wollen würde. Also, wenn sie jetzt sofort bei Raw den Reveal machen, finde ich, kann man so ein bisschen vorwerfen, ja, ihr habt ja gar nicht erst probiert, noch eine große Nummer draus zu machen.
Chris Jericho.
Das kommt vom Körperbau auch nicht hin. Der ist zu schnell über den Käfig gekommen.
Der hat sich fit gemacht.
Ja, du hast gerade auch schon die Verbindung, sag ich mal, hergestellt von Austin Theory zum Vision Stable. Was könnte der denn in deinen Augen langfristig da für eine Rolle übernehmen? Ist das nur der Prügelknabe? Ist das nur wie der Wheeler Utah zu den Death Riders? Oder gerade wenn wir jetzt auch in Richtung WrestleMania blicken, Royal Rumble, was ist denn dann die Rolle von Austin Theory? Ist das dann wirklich auch ein Push in Richtung, sage ich mal, höherer Card-Region? Oder ist das nur ein, ja, wir setzen ihn mal wieder ein, damit wir jemanden permanent besiegen können?
Also ich bin der Überzeugung, dass The Vision auf jeden Fall einen dritten Mann braucht, sonst hast du eher halt ein Tag-Team, als dass du ein Stable hast. Und ich finde, bei einem Tag-Team, wenn du einen Bron Breakker pushst, dann fällt der andere meistens immer sehr, sehr stark ab. Deswegen, ja, ich glaube schon eher, dass er einfach der dritte Mann ist, der dann mit Bronson Reed zusammen mehr agieren wird, vielleicht auch im Tag-Team. Vielleicht geht er auch mal so Richtung Mid-Card-Title oder so, aber er wird jetzt nicht das Gesicht von The Vision sein. Das wird Bron Breakker werden, ja. Der wird der Mann sein, der eben in dem Main-Event gepusht wird, der die Zukunft von WWE ist. Austin Theory hatte diverse Chancen unter Vince McMahon schon. Der wurde auch als der Next Golden Boy gesehen. Hat einen Money in the Bank Koffer gehabt, den er leider nicht, nee, der hatte schon mal auf den US-Teil, hatte den damals.
Das war übrigens, das waren mit die ersten Wochen, wo Triple H dann komplette Kontrolle hatte, wo viele dann gesagt haben, damit hat er ihn ja abgesägt sogar. Also das war eine aktive Booking-Entscheidung von Triple H.
Ja, ich weiß auch nicht, ob der da in seiner Rolle, die er da gespielt hat, immer so gut aufgehoben war, weil der hat ja auch bei NXT ganz viel Comedy-Sachen gemacht. Der ist ein sehr unterhaltsamer Typ eigentlich. Ne? Ich glaube, in der Heel-Rolle sehe ich den gar nicht so wirklich, weil der sehr unterhaltsam sein kann. Die haben den ultra geliebt bei NXT, als er im The Way Stable war, coole Segmente gemacht. Witzig, von daher, ich glaube, als Babyface würde der besser funktionieren. Aber jetzt anscheinend doch wieder als Heel zurück bei WWE, wenn er das ist unter der Maske.
Ja, also ich würde auch sagen, Theory hat ein gewisses Charisma im Ring, sage ich mal. Ist das für WWE-Verhältnisse schon so weit gut genug, ne? Aber jetzt keiner von den absoluten Top-Performern. Die Frage ist eben, wie es so mit diesem Vision Stable weitergeht. Auch wie spielt ein Logan Paul da jetzt in Zukunft rein in der Konstellation? Ne? Bleiben sie zu dritt? Bleiben sie vielleicht sogar zu viert dann, wenn sie in Theory damit reinholen? Und was erzählen sie uns ohne Seth Rollins? Gehen die einfach jetzt weiter wochenlang auf CM Punk zu viert los? Das sind ja alles so Fragen, die man da irgendwie mal aufmachen müsste, weil Punk bräuchte dann auch wieder Verbündete und wenn wir beim 4 gegen 4 sind, können wir fast wieder Wargames machen. Und das wäre wahrscheinlich noch ein besserer Aufbau als jetzt bisher dann gewesen. Nee, aber da bin ich eben gespannt, weil prinzipiell hast du mit dem Vision Stable, wenn ich mir das vor Augen führe, du hast ja auch mit einem Austin Theory schon nochmal einen Wrestler, der eben nochmal eine Sparte dort ausfüllen würde, die nicht vorhanden ist. Du hast Bron Breakker als absolutes Powerhouse, du hast Bronson Reed als absoluten Big Man, du hast Logan Paul so ein bisschen als den Spektakel-Highflyer, wenn du möchtest, und du hast Austin Theory, wenn sich zwei am ehesten noch gleich sind, dann vielleicht Logan Paul und Austin Theory. Und deswegen bin ich eben gespannt, ob man die gleichzeitig in dem Stable lassen würde oder nicht. Welche Rolle da auch ein Heyman spielt. Ein Heyman kann eh immer noch mal sehr viel kaschieren. Aber ich glaube, es wird sich relativ schnell rausstellen, wie ernst man es mit Austin Theory meint. Ob er jetzt wirklich dann einfach nur zurückkommt, um halt, keine Ahnung, der Prügelknabe dann für CM Punk zu sein. Der, den wir besiegen, weil wir halt irgendwie Bron Breakker und Bronson Reed nicht besiegen wollen. Oder kriegt er dann doch ein paar Achtungserfolge? Dann muss man aber auch mutig sein und muss halt andere wieder verlieren lassen. Ganz ehrlich, dann muss ein Austin Theory mal Leute wie ein Jey Uso oder so relativ deutlich umhauen und ein Jimmy Uso und ne, vielleicht auch mal einen dreckigen Sieg gegen CM Punk und ja, ob das dann direkt mal für so ein World-Title-Match bei einem Saturday Night's Main Event oder so reicht, das weiß ich nicht. Das wäre jetzt gerade mal so das höchste der Gefühle, was ich mir herbeidichten könnte. Aber um zurück zur Ursprungsfrage zu kommen in Richtung WrestleMania, da ist er einer der, keine Ahnung, Eingreifenden für The Vision, für Bron Breakker von mir aus. Oder jemand, der in den Vorwochen dann eben versucht, Punk noch ein bisschen zu drangsalieren. Oder in einem Tag-Team-Match dann steht. Bronson Reed und Austin Theory gegen, keine Ahnung, gegen die Usos. Das klingt für mich schon nach einem WrestleMania-Match eigentlich.
Um Gottes Willen, das will ich auf gar keinen Fall sehen. Nee, aber ich würde dir zustimmen. Also Austin Theory wird eher ein Nebendarsteller, wenn das ist, sein bei The Vision. Main-Character, ganz klar, Bron Breakker. Aber ist natürlich trotzdem gut, einen dritten Mann noch zu haben, eben damit auch ein Bronson Reed nicht so hinten rausfällt in der ganzen Geschichte mit The Vision.
Aber würdest du beim Ceiling auch mitgehen? Oder würdest du sagen, bei Theory, boah, hat schon seine Gründe, warum Vince McMahon mehr in dem gesehen hat?
Ja, ich sag mal so, The Vision impliziert ja schon auch als Stable die Upcoming Stars. Also die Leute, die auch wirklich in Zukunft WWE tragen sollen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da was hintersteckt, dass da auch Triple H sagt, wir tun dann Austin Theory rein, weil wir auch was in dem sehen und glauben, dass der irgendwann mal einer von den Leuten sein kann, der diese Company trägt und im Main Event sein würde. Also ich glaube schon, dass man sich bewusst Leute aussucht, die man in dieses Stable, die ja auch assoziieren, die Zukunft von WWE zu sein, auch reintut.
Mhm. Ja, ich habe nämlich auch gerade noch mal, was das Alter angeht, geschaut. Ne? Man würde jetzt denken, ah, das ist das Stable der Up-and-Comers. Bronson Reed ist 37. Also der ist schon relativ weit und dann bist du tatsächlich Bron Breakker mit 28 ja jemand, wo wir alle sagen, ey, der ist jetzt genauso in der Phase. Logan Paul mit 30 würde ich jetzt mal ausklammern, aber tatsächlich Austin Theory, wo jetzt auch vielleicht viele denken, oh, wie alt ist der, Mitte 30 oder so, der ist auch erst 28, ist aber wirklich schon relativ lang dafür bei WWE, finde ich, und eventuell ist das ja der Grund, warum er jetzt gesagt hat, gut, wir müssen vielleicht wirklich gucken, dass wir ein paar neue, jüngere Gesichter aufbauen. Wir merken schon, wir kriegen hier bei den Main Events das ein oder andere Problem. Vielleicht da tatsächlich wirklich mit den Egos noch im Hintergrund, dass man sagt, nee, da müssen wir mal ein paar Jüngere reinschieben, die da ja bereit sind, alles mitzumachen. Who knows? Vielleicht ist das der Grund, warum man gesagt hat, Austin Theory, jetzt zünden wir damit mal. Wird sich aber zeigen müssen, wie gesagt. Ich glaube aber, wir kriegen da relativ schnell einen Eindruck, wie gesagt, wie ernst man das meint. Einerseits darüber, wie lange man das jetzt aufbaut nochmal mit dem Maskenmann, ob man da jetzt nochmal versucht, eine größere Nummer draus zu machen, ob der nochmal eingreift, um große Siege herbeizuführen. Wie groß wird dann dieser Reveal-Moment? Wird das ein Moment, wo das Publikum richtig ausrastet und sagt, oh mein Gott, krass, oder ist es schon so ein Moment, ja, aus dem Theory. Also auch da werden die Crowd-Reaktionen sehr spannend und WWE hat es ein Stück weit selber in der Hand. So, und wie geht's dann eben weiter, wenn der Reveal einmal passiert ist? Wie wird er eingesetzt? Wird er protected? Muss er Pins schlucken? Gibt er in der ersten Woche eine per Submission auf? So, das sind einfach die Punkte und an denen wird man dann ablesen können, was sie mit Austin Theory wirklich vorhaben oder nicht. Aber es ist zumindest mal ein kleiner Shake-up. Ein bisschen frisches Gesicht, deswegen würde ich da gar nicht auf Theory und irgendwelchen In-Ring-Skills oder sonst was rumhacken. Finde ich, da gibt's weitaus schlechtere Wahlen, die man treffen könnte. Und gerade jetzt um den Jahreswechsel rum, also ganz ehrlich, bis zum Rumble kannst du jetzt eh so ein bisschen machen, was du möchtest. Und dementsprechend hoffe ich, dass man die Chance in dem Fall nutzt. Haken daran, damit verlassen wir so ein bisschen das WWE-Territorium und Thema Alter kann man tatsächlich auch nochmal aufmachen. Was glaubst du, wie alt ist Samoa Joe? Überleg mal.
Ja. Ich würde sagen 44.
Na, gar nicht so schlecht. 46 tatsächlich schon. Also nochmal 2 Jahre älter, aber geht auch schon gut auf die 50 zu. Und ist nochmal für viele sehr überraschend zum AEW World Champion geworden. Zum zweiten Mal. Was natürlich, Per, mal ganz grundsätzlich die Frage aufwirft, wie viel steckt im Jahr 2025 in einem Samoa Joe als World Champion? Wie viel Strahlkraft hat das für dich?
Das ist eine gute Frage. Ich finde die Entscheidung gut, dass man Samoa Joe den Titel gegeben hat. Auch vor dem Hintergrund, dass er ja gesagt hat, dass seine Karriere nicht mehr lange gehen wird. Also er befindet sich ja quasi auch auf seiner eigenen Farewell-Tour, sage ich mal gerade. Und hier hat WWE, wollte ich gerade schon sagen, AEW eigentlich genau das Richtige gemacht, worüber wir eben auch gesprochen haben. Dem Hangman diesen Moment gegeben, den Titel zu gewinnen, ja, der wirklich sehr, sehr groß war, aber diesen Titel, Title Run nicht sehr lange gezogen, nicht zu lange gezogen, jetzt ihn nicht irgendwann langweilig erscheinen lassen, ja, auch bei der letzten Dynamite war ja auch direkt ein Charakterwechsel von Hangman dann auch zusammen mit Swerve mit drin, was ja auch richtig cool ist, also konnten die Babyfaces auch sehr von profitieren, von daher finde ich das gut gewählt, weil Samoa Joe ist ein gestandener Heel, den du gerne als Übergangschampion den Titel geben kannst und von dem Hintergrund, dass du weißt, dass er nicht mehr lange machen wird, dass das jetzt wirklich der Winter seiner Karriere ist. Der wird, ich glaube, hat er nicht sogar gesagt, dieses Jahr seine Karriere, also Ende dieses Jahr oder irgendwie nächstes Jahr wollte er, glaube ich, seine Karriere beenden. Also es steht auf jeden Fall bevor. Und dadurch, dass der Mann ein gutes Standing hat, der ist ein Heel, den kannst du von meiner Seite aus immer den Titel geben. Weil der ist super stark am Mikrofon, der ist ein Monster im Ring. Der gibt mir alles, was ein kredibiler World Champion braucht, meiner Meinung nach.
Ich habe nochmal, um das zu konkretisieren, jetzt gerade nochmal verifiziert, also Samoa Joe hat gesagt, er wird, wenn sein aktueller AEW-Deal ausläuft, sehr wahrscheinlich seinen Rücktritt dann bekannt geben. Das wird es dann gewesen sein mit In-Ring-Competition. Und sein Vertrag läuft aus, heißt es, im Jahr 2027. Das heißt, wir hätten jetzt nochmal mindestens ein ganzes Jahr Samoa Joe, wo er nochmal sicherlich was geben könnte. Und ich denke, das ist auch die Aufgabe. Also es geht jetzt nicht darum, Samoa Joe nochmal als geilen World Champion zu präsentieren, sondern in erster Linie Szenarien, Mittel und Wege zu schaffen, um Leute dazu zu befähigen, von Samoa Joe zu profitieren. Ich verstehe schon diejenigen, die sagen, oh, muss AEW jetzt auch noch mit den alten Champions anfangen, ne? Aber kann auch definitiv das Argument verstehen, es war jetzt nicht so, dass man bei Hangman einen absoluten Top-Run unterbrochen hat, weil das ist ja auch mitnichten so.
Persil sorgt schon seit 1907 für tiefenreine Wäsche, auch bei den Johnsons, oder Anna?
Das stimmt. Sogar meine Oma hat schon mit Persil gewaschen.
Und als Dankeschön für über 100 Jahre Vertrauen gibt's jetzt bis zu 15 Euro Rabatt auf unser Bestes.
Das mit der roten Schleife.
Genau, made in Germany. Mehr Infos auf unserbestes.persil.de.
Wenn es tiefenrein ist, ist es Persil.
Jahr für Jahr nehme ich mir vor, dieses Weihnachten wird entspannter. Und diesmal hat's wirklich geklappt. Früh mit Idealo verglichen und Preiswecker gestellt. Egal ob für Spielzeug, Tablets oder Parfum. Und am Ende konnte ich sogar mehr Wünsche erfüllen.
Der Preis ist wow, und immer low, Idealo,
low. Ho, 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 hol dir jetzt die Idealo-App. Schenke viel und spare noch mehr.
Gewesen. Mhm. Und wenn wir jetzt überlegen, was sind so die Szenarien zur Entthronung von Joe, es hängt natürlich auch davon ab, wie lange will man das denn machen. So die Begriffe Transitional Champion sind die jetzt gerade dieser Tage wieder oft benutzt werden. Das heißt wirklich nur so ein Übergangs-Champion, um direkt was Großes dann als Nächstes aufzubauen. Wenn wir bei den großen Namen überlegen, klar, sind wir bei Swerve Strickland, Hangman Page. MJF hat ebenfalls seinen Cash-In-Contract, den muss er allerdings eine Woche vorher eincashen. Ne, also es ist nicht wie das Money-in-the-Bank-Gimmick, sondern das hat AEW variiert. Es gibt den Cash-In und dann 7 Tage später das Match. Ja, oder per Winter is coming, hat AEW bestätigt. Eddie Kingston hat ein World Title Match bekommen am 10. Dezember, also bei der übernächsten Dynamite. Das ging dann jetzt auch relativ schnell. Das Eddie Kingston Comeback war jetzt auch so, ja, so mäßig, und jetzt steht er auf einmal in einem World Championship Match, aber eine geile Collision-Promo hat gereicht, um mir das tatsächlich zu verkaufen. 43, Eddie Kingston wird jetzt aber am 12. Dezember 44, das ist noch der Vollständigkeit halber. Was halten wir von sowas? Auch nur kurzer Aufbau, damit Samoa Joe zu World's End dann gehen kann als Champion, oder siehst du irgendwelche Chancen, dass man den Run von Joe so schnell beendet?
Nein, es ist leider nur eine Zwischenstation für Samoa Joe. Also in Eddie Kingston tut mir ja schon fast leid, weil wie einfach es für ihn einfach ist oder wie einfach es auch auf uns wirkt, wie der Mann durch eine Collision-Promo alle Leute auf seine Seite holt und direkt einen kredibilen Gegner hast für einen World Champ. Leider wird diese Karte dann immer nur mal sporadisch als Aufbaugegner gewählt für den World Champ. Ist auch nicht das erste Mal, dass er diese Karte schon spielt, aber sie ist einfach so authentisch, wenn er sie zieht. Ja. Und das macht ihn so besonders. Ist halt aus unserer Sicht sehr, sehr schade, weil wie geil wäre es, wenn er wirklich mal so eine Halbjahres-Storyline bekommen würde, eben mit dieser Karte, die er aufzieht, ja? Und diese Geschichte eben in einem halben Jahr erzählt und dann am Ende seinen großen Moment hat und World Champion wird, dann haben wir eben wieder auf einer Babyface-Seite einen großartigen Moment. Mhm. Leider ist das bei ihm nicht so richtig der Fall gewesen die letzten Jahre. Und deswegen wird er leider nur ein Übergangschampion sein. Aber trotzdem muss man einfach nochmal loben, was für ein riesiges Potenzial in Eddie Kingston steckt, dass er wirklich mit einer Promo alle Leute in seiner Hand hat und direkt dieses World-Title-Match komplett begründet, warum er das bekommen sollte.
Wäre es meine Liga, ich hätte Eddie Kingston tatsächlich auch, ich weiß, er ist auch schon über 40 und so. Nein, das müsste kein langer World-Title-Run werden. Aber tatsächlich ist das jemand, wo ich jetzt, mein Bauchgefühl würde mir sagen, es gibt mehr Leute, die sich Eddie Kingston als World-Champion, die sich darüber freuen würden, als über Samoa Joe tatsächlich. So, und das ist in meinen Augen dann durchaus mal ein Argument, was man auch schon aufmachen kann. Ja, ist der Eddie Kingston nicht tatsächlich mal jemand, der so völlig überraschend aus dem Nichts mal World Champion werden darf? Weil das sind ja auch so die Momente, von denen lebt ja auch dein wöchentliches TV ein bisschen. Und ne, ich zitiere jetzt mittlerweile auch immer sehr gerne den Monday Night War on Mankind, der dann den Titel bei Raw gewinnt. Völlig überraschend, was das auf einmal für eine Welle der Euphorie lostritt. Und bis heute erinnern sich die Leute dran, ja, der Run war eine Handvoll Tage lang. Dann hat er den Titel schon direkt wieder an The Rock verloren. Also das kann trotzdem sehr effektiv sein. Ich finde, Eddie Kingston könnte eben damit zum Beispiel auch einen jungen Top-Heel aufbauen. Und deswegen, also ich würde mich über das Szenario freuen. Auf der anderen Seite kenne ich Tony Khan ja dann doch ein klein wenig nach all den Jahren und weiß, dass das nicht passieren wird, sondern dass es bei World's End irgendetwas geben wird. Vielleicht sogar wirklich nochmal in Richtung Multiman. Der Name Will Ospreay fällt jetzt ein bisschen öfter wieder, aber der soll im besten Fall irgendwann im ersten Halbjahr 2026 zurückkehren, genau. So, deswegen, Swerve und Hangman, die sind jetzt schon da, sind jetzt gerade gemeinsam unterwegs. Mit Kyle Fletcher ist einer der künftigen Topstars erstmal im Continental Classic geparkt. Siehst du weitere wichtige Main-Event-Player, die wir bei AEW jetzt vergessen? Vielleicht auch mit dem Hinblick, so wen könnte ein Samoa Joe jetzt groß aufbauen? Wird es auf einen der üblichen Verdächtigen hinauslaufen? Oder siehst du tatsächlich irgendeine Chance, dass es ein Name wird, den wir so gar nicht auf dem Zettel haben, der am Ende davon profitieren soll?
Nee, ich glaube, das wird einer der üblichen Verdächtigen sein, die gerade sowieso im ganzen Geschehen rumschwirren. Das Gute ist ja, wenn du einen Heel-Champion hast, hast du wieder Zeit, auf der Babyface-Seite Entwicklung voranzuführen, ja? Das ist ja immer das Problem, wenn ein Babyface-Champion ist, sei es jetzt ein Cody Rhodes oder ein Hangman Adam Page, dann leidet halt auch die Babyface-Seite einer Company so ein bisschen darunter, weil ja, so richtig können die ihren Charakter nicht entwickeln, weil es ist untypisch, als Babyface auf einen Babyface-Champion zu chasen. Mhm. Und deswegen kann ja auch mal so ein kurzer Title-Switch gut sein, wenn du merkst, okay, die Babyface-Seite schwächelt gerade so ein bisschen. Wir brauchen ein bisschen Entwicklung und Charaktererzählung da drin, um die dann wieder aufzubauen. Hast du direkt bekommen, letzte Dynamite mit Hangman und Swerve, ne? Und wenn du da schon so ein bisschen was aufbaust, was dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu Hangman und Swerve führen kann, die ja auch schon eine Vorgeschichte haben, Dann hast du ja alles richtig gemacht mit diesem kurzen Title-Switch zu Samoa Joe. Also ich glaube, es wird einer der üblichen Verdächtigen sein. Kannst du auch einen Darby Allin vielleicht mit reinschmeißen, der vielleicht nochmal aufgegriffen wird und irgendwann World Champion wird. Aber es wird, glaube ich, keine großartige Überraschung sein. MJF, der hat ja auch eine kurze Pause jetzt gehabt, wird ja auch nochmal zurückkommen. Also ja, sind wir mal gespannt, was da noch so passiert, aber wird einer der üblichen sein. Ja,
also ich glaube, bei AEW muss man auch immer so ein bisschen einfach gedanklich mal den Überschlag machen zur nächsten All-In-Veranstaltung, weil das ist immer so der Moment, da habe ich das Gefühl, da ist so der große Payoff-World-Title-Moment irgendwie immer so ein bisschen eingeplant. Und ich glaube, wenn ich All-In mal anlege als Maßstab, ich glaube, bis dann wird es noch zwei World-Title-Wechsel geben. Einmal von Joe zu einem Babyface und einmal von einem Babyface zu, und ich sag jetzt einfach mal Kyle Fletcher. Und Kyle Fletcher bis All In und All In dann Will Ospreay. Wäre jetzt mal so mein Guess, wo ich sagen würde, würdest du erstmal nicht viel mit falsch machen. Das würde natürlich heißen, dass derjenige, der Joe jetzt wahrscheinlich relativ schnell entthront, eben auch nur einen kurzen Run, weswegen ich mir eben denken würde, ey komm, so aus dem Nichts ein Eddie Kingston und mal eben so ein World Title Run, der dich durch den Winter bringt von mir aus bis Revolution, da besiegt ihn dann jemand wie Kyle Fletcher. Ja, aber ich glaube, das wird nicht so kommen, sondern ich denke, Tony Khan wird da schon drauf achten, wie kann er auch einen Swerve da jetzt relativ schnell wieder stark darstellen. Ich sehe nicht, dass er Swerve und Hangman in der Tag-Team-Division relativ weit nach oben bringen möchte. Muss man gucken, aber die Szenarien wären da. Ich finde, einen Hangman kannst du im Moment, wenn du möchtest, rausnehmen und zu Kenny Omega und den Bucks bringen, wenn du irgendwas mit der Elite erzählen möchtest. Ein Swerve Strickland kannst du in eine hochkarätige Einzelfehde theoretisch nochmal stecken, vielleicht auch mit jemandem wie im MJF oder so. Und dann sind eben Leute wie Kyle Fletcher die davon profitieren könnten. Vielleicht sogar auch ein Takeshita oder so. Aber ich glaube, da muss man ein bisschen schauen, wer gewinnt jetzt das Continental Classic. Wer staubt da schon wieder einen Titel ab, den keiner braucht? Und wo geht's dann damit hin? Aber zwei Titelwechsel bis All-In würde ich eigentlich noch sehen. Und Fans in dem Fall dann schon in Ordnung, dann sollen sie jetzt wirklich auch mal bei den World-Titeln konsequent mal kürzere Regentschaften machen. Nicht nur so dieses, wir machen mal eine kurze Regentschaft und jetzt machen wir wieder 9 Monate den gleichen Champion. Und ich glaube, wir sind uns auch alle einig, wir wollen jetzt nicht Samoa Joe wie die Death Rider bis All-In marschieren sehen, damit dann der große Babyface-Pop aufgebaut werden kann, weil das hatten wir nun jetzt wirklich schon, weil es ist genau baugleich. Samoa Joe mit einem Heel-Stable-Champion, wo die Leute sagen, oh, muss das denn? So, und dann kannst du theoretisch die gleiche Karte spielen. Wahrscheinlich wird es sogar zu einem gewissen Maß nochmal funktionieren, wird aber sehr gern davon absehen. Also kurzer, knackiger Run Joe, kurzer, knackiger Überraschungsrun Babyface, ab zu einem Heel, der damit mal wirklich was machen kann, der die Leute überrascht. Und dann Richtung All-In machst du den großen Babyface-Moment von mir aus mit einem Will Ospreay, der zurück im Wembley den World-Title das erste Mal gewinnt. Wäre eine Geschichte, wo ich jetzt sagen würde, machst du erstmal nicht so viel mit falsch. Aber auch hier, schreibt uns sehr gerne eure Szenarien dazu in die Kommentare. Per nickt mit dem Kopf, also wenn ich das so entnehme, du würdest dir ein Ticket für diese Show kaufen dann. Für All-In.
Nee, ich hab immer noch All-In-Trauma, weißt du doch.
Aber wegen dem Koffer, ne?
Ja.
Schade.
Wenn mir jemand diesen Koffer wieder zurückbringt, sage ich, gehe ich zu All-In wieder.
Sehr gut.
Wenn er irgendwann wieder auftaucht.
Vorher nicht. Per geht erst mit zu All-In, wenn er einen Koffer hat. Alrighty, dann sind wir auch mit dem Block durch und können jetzt kommen zu der Wochenvorschau, in der wir euch einmal ein bisschen abholen wollen, was passiert in den nächsten Tagen im Wrestling. Wir haben unter anderem die Raw After Survivor Series aus der Desert Diamond Arena Glendale, Arizona. 8500 Karten sind verkauft bis zum Ausverkauf, wie zum Beispiel bei Raw am 25. November 24. Fehlen allerdings noch gut 5000 Tickets. Angekündigt AJ Styles und Dragon Lee gegen den New Day, Kofi Kingston und Xavier Woods in einem World Tag Team Title Match. Gunther gegen Solo Sikoa, Last Time Is Now Halbfinale, ebenso wie Jey Uso gegen LA Knight. Auch das ein Last Time Is Now Halbfinale. Außerdem das Survivor Series Aftermath angekündigt und Superstars, die ebenfalls von WWE noch angekündigt sind, sind CM Punk, Rhea Ripley, Becky Lynch. Penta ist auch noch offiziell angekündigt auf der Netflix-Seite. Ich fürchte, das wird erstmal nichts werden. Gute Besserung an der Stelle. Dann haben wir Dynamite aus dem Fishers Event Center, Fisher, Indiana. Tickets 3000 von 3600 weg. Damit ist man jetzt schon gleich auf mit der letzten AEW-Show, die hier stattgefunden hat, am 4. Dezember 2024. Da waren es am Ende 3096 Tickets. Also das wird man diesmal übertreffen. Angekündigt, 3 Turniermatches im Continental Classic. Wir haben zweimal die Gold League, einmal die Blue League. John Moxley wird antreten gegen Claudio Castagnoli, Death Rider gegen Death Rider. Dann haben wir Okada gegen Pac in der Gold League, wie Kyle Fletcher gegen Kevin Knight. Wir haben ein Hardcore-Holiday-Deathmatch im Women's Tag Team Title Tournament Halbfinale. Die Gegner von den Babes of Wrath werden gesucht. Und zwar Timeless Toni Storm und Mina Shirakawa treten an gegen Megan Bain und Marina Shafir. Mal wieder ein Blutbad. Bin ich ja auch ganz froh, dass das mal wieder kommt. Und es ist, Per, ganz spannend, das zweite Mal in Folge, dass eine Dynamite, zumindest was das Lineup angeht, komplett aus Turniermatches besteht. Weil Tony Khan jemand ist, der halt, glaube ich, bei so Turnieren, das macht's halt leicht. So, du hast eine klare Linie, die Matches ergeben sich, du musst nicht irgendwie eine Erklärung finden, warum sich die Matches ergeben. Ist so halt die Phase des Jahres. Aber gibt ja mehr als genug Fans, die das Ganze auch feiern. Wir haben ja auch nicht umsonst die Collision-Reviews jetzt erstmal wieder eingeführt über den Dezember, weil so viele von euch Bock haben, sich da ein Update zu holen. Dementsprechend, das gibt ihm ja eigentlich recht, oder nicht?
Ja, gibt ihnen recht. Mich brauchst du auch nicht fragen, ich bin ziemlich müde von Turnieren. Generell so in Wrestling. Das ist gar nicht so auf AEW bezogen, einfach so generell. Ich bin nicht so der Fan von Turnieren im Wrestling.
Ja. Schade. Naja, probieren wir es mal mit SmackDown. Findet statt am Freitag im Moody Center, Austin, Texas. 6500 Karten verkauft. Das letzte Mal war man hier am 24. Januar diesen Jahres, hat man 10.000 Tickets verkauft. Angekündigt Gunther oder Solo Sikoa gegen Jey Uso oder LA Knight. Da haben wir das Finale im Last Time Is Now Tournament. Da wird dann der Gegner für John Cena ermittelt, denn in der Woche drauf ist dann schon Saturday Night's Main Event und der Fallout der Survivor Series ist angekündigt. So weit, so gut. Das war SmackDown. Und wir haben natürlich noch in der Nacht von Samstag auf Sonntag müsste es sein, NXT Deadline findet statt. 1800 von 2000 Karten haben wir verkauft. Wir sind im Boeing Center at Techport San Antonio, Texas und haben dort einerseits die NXT Championship, die auf dem Spiel steht. Ricky Saints gegen Oba Femi. Wir haben ein 25-Minute Iron Survivor Challenge Match zwischen Javon Evans, Leon Slater, Joe Hendry und Dion Lennox sowie Miles Bourne. Bei den Frauen das gleiche Iron Survivor Challenge. Kelani Jordan, Saruka, Jordan Grace, Lola Weiss und Kendall Gray. So, das sind die Matches, die bisher angekündigt sind. Du bist unser Mann für NXT. Ist mir jetzt so vor der Aufnahme schon gesagt, ja, so wahnsinnig viel Spaß macht das nicht immer bei NXT, aber einer muss ja, deswegen die Chronistenpflicht, das rechnen wir euch hoch an. NXT-Reviews könnt ihr jede Woche kostenlos von unseren Audio-Plattformen hören. Also wenn ihr die nur auf YouTube nicht seht, keine Sorge, da gibt es die Video-Reviews für Mitglieder, wenn ihr das Gesicht von Per und dem Marcel sehen möchtet. Ansonsten könnt ihr es aber auch kostenlos auf Spotify und Co. hören. Gibt auch im Laufe der Woche, wenn ich richtig informiert bin, eine Preview zu Deadline, ne?
Absolut, richtig.
Ja,
kannst du... Es gibt schöne Preview zu Deadline und wer wissen will, wie das Produkt aktuell so ist, hört euch gerne mal die NXT-Reviews an. So aktuell schleift das Produkt etwas in der Qualität. Ein paar Entscheidungen sind nicht so ganz nachvollziehbar, deswegen ist der Hype nicht so real bei NXT, wie er früher einmal war. Aber Deadline fand ich immer ganz cool, ein Premium-Live-Event. Das war mal wieder was Neues, ne? Du hast hier so eine Iron Survivor-Challenge, die 25 Minuten geht, wo du dir eine World-Title-Chance ergattern kannst. Über die Teilnehmer kann man streiten, aber das Match an sich war eigentlich immer cool und deswegen gebe ich dir eine Chance am Wochenende.
Tippspiel wird es natürlich auch wieder geben auf spotfight.de/Tippspiel oder als YouTube-Kanalmitglied könnt ihr auch mitmachen oder als Patreon-Supporter, ebenso wie Hörerfragen stellen. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr unser Projekt unterstützt, dann könnt ihr Fragen stellen, wie zum Beispiel die, die uns der Robbie geschrieben hat. Und zwar auf YouTube hat er geschrieben, mich würde interessieren, ob die WWE-Karten für ein Double-Taping wie bei SmackDown zuletzt eigentlich noch mehr kosten als ohnehin, falls ihr da Infos habt. Meiner Info zufolge hat das keine Auswirkung auf die Ticketpreise tatsächlich. Also die sind bei WWE generell ja eher im oberen Segment angesiedelt, wobei wir im Moment gerade, ne, weil wir nicht irgendwie bei den Weeklies diese Instant-Sellouts haben, kriegst du deine Karten dann schon für $50-$60. Dann hast du aber auf der anderen Seite, und da siehst du, wie eventgetrieben es ist, es ist der Ticketverkauf gestartet für Elimination Chamber. Und das ist jetzt, das findet in Chicago statt, in 3 Monaten instant über 11.000 Karten weg. So, und das ist dann halt, da kostet es wieder mehr. Aber für ein Double-Taping SmackDown sind sie froh, wenn sie die Halle voll kriegen. Dementsprechend sind die Preise dann nicht wahnsinnig viel höher. Der Tom hat uns geschrieben. Hallo Tobi und Grüße an Per. Ich wünsche euch einen schönen ersten Advent und hätte 2 Fragen. Laut Berichten soll Chris Jericho in Pläne bezüglich seines Retirements bei WWE involviert gewesen sein, beziehungsweise seine Retirement-Tour bei WWE. Soll er die Pläne vorgelegt bekommen haben? Eher Klassiker oder neue Leute aufbauen? Was machen wir mit Chris Jericho? Und die 2. Frage, wenn du dich zwischen einem Eisspray, Tobi, und einem Eimer entscheiden müsstest, was ist das bessere Weapon? Frage für einen Freund. Bei mir wäre es tatsächlich das Eisspray. Könnte ich jetzt persönlich mehr mit anfangen. Eimer die ganze Zeit rumtragen, finde ich merkwürdig. Per ist der Manager von uns, der kann das gerne auch nochmal beantworten und uns dann sagen, was passiert mit Chris Jericho?
Alles in Kombination ohne Tobi.
Danke.
Chris Jericho, finde ich legitim, dass der Typ eine Farrell-Storyline vorgelegt bekommt. Ist ein verdienter WWE-Wrestler und ich kann mir auch vorstellen, dass der halt seine Karriere bei WWE beenden will, im größtmöglichen Rahmen. Der hat ja auch einen gewissen Anspruch an sich selber, also warum nicht? Und da wird er auch Mitspracherecht haben, genauso wie ein John Cena auch Mitspracherecht gehabt haben wird. Und das wird ein Mix sein wieder aus ehemaligen Klassikern, gegen die er gekämpft hat, und auch neuen Gesichtern. Ich denke mal, der wird bestimmt auch mal ein Jahr noch machen dann in dieser Storyline.
Unterschied von Chris Jericho und Cena. Cena ist jemand, der nimmt, was der Chef geschrieben hat und setzt das um. Chris Jericho ist selber ja ein kreativer Kopf. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass anders als Cena nicht einfach so eine Liste abgearbeitet wird, sondern dass tatsächlich sich irgendein Storyfaden durchsetzt. Sei es im Gimmick oder sei es wirklich mit dem Gegner. Das, glaube ich, kann schon anders werden bei Chris Jericho. Aber mittlerweile, sind wir ehrlich, mehr oder weniger ein offenes Geheimnis. Chris Jericho und WWE passt aber für alle Beteiligten ehrlicherweise auch. Haben wir jetzt auch in den letzten Wochen drüber gesprochen, weil AEW ist auserzählt. Bei WWE würde es genau wieder passen. Es ist ein Moment, wenn er zurückkommt. Die Leute feiern, weil nochmal eine Legende ihren Abschied hat. Und das sind genau die Dinger, die gerade bei WWE ziehen. Dementsprechend ja. Aber am Ende ultimativ sollte wenigstens eine Person neu aufgebaut werden. So, das wäre sehr wünschenswert. Aber da ist Jericho eigentlich, glaube ich, Profi und Legende genug, um das dann auch zu verstehen. Dann haben wir die nächste Frage, und zwar hat Scholchen uns gefragt, wir machen mal kurz einen Sprung weg vom Wrestling, was habt ihr euch denn zum Black Friday gegönnt, Per? Ich habe dir vor der Aufnahme schon gesagt, ich habe mir einen Kindheitstraum erfüllt. Ich habe als Kind, wir waren oft im Skiurlaub, dann haben wir abends immer Uno Extreme gespielt, beziehungsweise es war, glaube ich, damals sogar noch Uno Nee, nicht Uno Spin. Es war schon Uno Extreme, wo du diese Maschine hattest und da musst du draufdrücken, hat die dich abgeschossen mit Karten. Und das gab es jetzt beim Black Friday nochmal im Angebot, runtergesetzt von 40 irgendwie auf 20 Euro oder so. Da habe ich gesagt, das kaufe ich mir. Deswegen, aber sonst habe ich relativ die Füße stillgehalten.
Ja, habe ich ja vor der Aufnahme auch schon gesagt, ich bin dezent neidisch. Also ist auch so ein kleiner Kindheitstraum von mir gewesen. Habe ich aber nie gekauft. Was eine Scheiße. Ich habe mir dafür einen Duschkopf gekauft, ja. So, größere Brause, so Regenduschen-Style, ja, so, aber keine richtige Regendusche, weil ich habe so eine Duschwanne. Mhm. Das ist ein bisschen schwierig, aber ein Duschkopf. Bin mal gespannt, soll morgen ankommen. Ja. Freue ich mich.
Schau mal, dann wir denken morgen alle an den Pervia. Nee, vielleicht auch nicht.
Frag mal, wie ich geduscht habe morgen. Ja.
Wir riechen alle mal an dir. Chris Metz, ich sag doch auch, man riecht sich. Vielleicht duschst du und riechst du jetzt immer besser. Der Ken John hat uns geschrieben: Hey ihr beiden, was haltet ihr von der Idee, dass eventuell Bayley, wenn ihr WWE-Vertrag ausläuft, zu AEW wechseln könnte? Ich glaube, sie wäre für die Division eine gute Ergänzung und könnte eine bessere Zukunft bei AEW haben als WWE. Auch das, was wir in den letzten Monaten immer mal wieder in den Hörerfragen thematisiert haben. So wie ein Chris Jericho gerade besser zur WWE passt, kann man Argument aufmachen, warum eine Bayley, die als Four Horsewomen bei WWE halt auserzählt ist, bei AEW besser passen könnte. Insofern, ich finde die Idee gar nicht verkehrt.
Ja, wird sie auf ihre ehemalige Weggefährte Mercedes Moné treffen. Die haben auch eine gewisse Historie miteinander, also wenn sie es mal ausprobieren will, warum denn nicht? Könnte passen. Ja.
Zack Blaze schreibt, der Continental Classic Hype ist aktuell real und die ersten Matches haben schon mal abgeliefert. Ich habe mich gefragt, ob es auch ein Turnier im Sommer geben sollte, aber es gibt ja den Owen Hart Cup, absolut richtig. Könnte man den vielleicht vergrößern, vielleicht auch mit der Gruppenphase. Im Gegensatz zum C2 hat er deutlich weniger Matches, obwohl er den größeren Preis hat. Und was würdet ihr von einem Frauen-Continental Classic halten? Ich glaube, Tony Khan findet die Idee sehr gut, weil es halt wieder mehr Möglichkeiten schafft. Warum gibt es jetzt kein Frauen-Continental Classic? Weil man irgendwie alle erstmal in die Tag-Team-Division jetzt gepackt hat und dass man so viele von den Singles-Wrestlerinnen in die Tag-Team-Division packt, zeigt schon, okay, die Division ist jetzt nicht so ultrativ aufgestellt, dass man wie bei den Männern einfach wirklich schaut, boah, alle, mit denen wir gerade nichts anfangen können, können wir in C2 werfen, so ungefähr. Ist ein bisschen anders bei den Frauen, da kann man jeden gebrauchen. Dementsprechend glaube ich, das wird erstmal noch nicht passieren. Vielleicht, wenn das Roster dann noch ein bisschen erweitert worden ist. Und beim Owen Hart Cup, was ich ja eigentlich gut finden würde, lass das Teilnehmerfeld so, aber mach einfach Quali-Matches, dass du, um überhaupt im Owen Hart Cup zu stehen, dich erst qualifizieren musst und nicht einfach so einer der 8 Leute bist, weil das ist bisher auch so ein Ding, ja, die wurden halt auf Twitter bisher angekündigt, so, aber da gab es nie die großen Qualifikationsphasen und das wäre noch was man in meinen Augen machen könnte. So kann man so einem Turnier noch ein bisschen mehr Prestige geben, finde ich.
Weniger Turniere in Wrestling.
Per hat leider eine sehr klare Meinung dazu. Rune schreibt uns, moin ihr beiden, wie geht's weiter mit Bianca Belair? Solange wie sie jetzt ausfällt, macht's doch keinen anderen Sinn, als sie beim Rumble oder so zurückzubringen und dann gegen Jade bei WrestleMania zu bringen. Seht ihr Alternativen? Ich glaube, die Story ist fertig geschrieben, sie wartet nur darauf, umgesetzt zu werden. Eine, ich glaube, Daumenfraktur oder irgendeine Fingerfraktur ist es, die bei Bianca aus irgendeinem Grund schwerwiegender ist als gedacht und die sie gerade aus dem Verkehr zieht. Wir können nur hoffen, ich meine, bis zum Rumble werden jetzt nochmal gut 2 Monate Zeit, würde ich aber sofort nehmen. Also ist die organische Story, liegt auf dem Tablett, kann man machen, deswegen Alternativen gibt es bestimmt, aber ob die besser sind, ist die Frage.
Absolut, ja. Und ich glaube, das hat ja auch mal ganz gut getan, unabhängig von der Verletzung, auch mal für einen längeren Zeitraum jetzt raus zu sein. Allein, weil ihr Charakter ja auch ein bisschen fad wirkte mit der Zeit. Und glaube ich, kann die auch deutlich frischer zurückkommen.
Ja. Ultimate Warrior fragt uns, brauchen wir wieder mehr greifbare Gimmicks im Wrestling? Also Wrestler, die was darstellen und man entsprechende Fäden-Storylines draus ableiten kann. Jetzt nicht unbedingt wieder IRS Urban Scheiß, da wäre natürlich geil. Oder den Big Boss Man, sondern mehr, ich bin ein krasser Typ-Gimmick. Es können nicht alle um Titel antreten, auch wenn es da zumindest bei WWE und AEW genug gäbe. Per, wie würdest du die Frage beantworten?
Ich finde, wir haben zu viele Leute mit Ich bin ein krasser Typ-Gimmick, oder? Das ist doch relativ flach, meiner Meinung nach, so ein Gimmick.
Ja, also würde auch tatsächlich sagen, dass wir da jetzt gar nicht so den großen Mangel haben, sondern also tatsächlich, dass es oft sehr viele, sehr ähnliche Charaktere gibt, so das gerade auch unter den Jüngeren, da gibt es dann halt entweder die Arroganten oder es gibt halt die, sag ich mal, sympathischen Herzbuben, die da aufsteigen. Deswegen,
das, was wir brauchen, ist ja, ich bin ein krasser Typ, weil die Leute brauchen wir ja eben.
Ja, das fände ich tatsächlich auch. Deswegen schauen wir mal. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, dass wir definiere greifbare Gimmicks. Greifbare Gimmicks sind gut geschriebene Charaktere und gut geschriebene Charaktere kannst du erstmal auf viele Art und Weisen erzeugen.
Hattest du bei NXT vor einiger Zeit noch, ja, genau. Also vor ein paar Jahren, sage ich mal. Ne? Da haben sie es ja wirklich mit sehr kantigen Gimmicks wieder versucht. Irgendwie mit Hellsehern und Fußballspielern und Lehrern und Pokerspielern. Also wirklich mit sehr krassen Stereotypen. Ja. Das hat auch schon zu einem gewissen Zeitpunkt ganz gut funktioniert.
Letzter Kommentar ist keine Frage, sondern einfach nochmal ein bisschen Gedankenspiel, womit ich euch dann aus dem Hauptkampf entlasse. Und zwar Caligula hat uns geschrieben, ich kenne die Ergebnisse der Series noch nicht, aber sehe eigentlich nur CM Punk gegen Brock Lesnar und Cody Rhodes gegen Roman Reigns als die beiden Main Events von WrestleMania. Man könnte Lesnar vorher noch Punk den Titel in der Chamber oder so abnehmen lassen, sodass Punk sich seinen Titel bei Mania wieder zurückholen kann. So wäre es besser, als wenn Punk als Champ reingeht und auf dieser Heldenreise einfach nur den Titel verteidigt. Wenn man in diesem Moment einen krassen Big Moment bringen will, ist der Cody-Turn eigentlich alternativlos. Cody könnte offen Heel-Turn, also klar und fair gewinnen gegen Roman Reigns, wieder nur so ein bisschen cheaten, was aber für Mania Main Event gegen Reigns zu klein ist. Oder wenn The Rock verfügbar ist, könnte auch The Rock noch bei Cody gegen Roman eingreifen, sich mit Cody verbünden. So könnte man auch Rock gegen Reigns für die Saudi-Mania aufbauen. Bin gespannt auf Szenarien und Ideen. Ich lasse das mal als Fantasterei im Raum stehen, ob wir nochmal ein Rock-Match kriegen. Rock Reigns ist der Zug für mich auch ehrlicherweise jetzt abgefahren. Es klingt nach einem Saudi-Mania-Match, also wenn, dann da, das stimmt schon. Den Cody-Turn, ja, reden wir auch schon lange herbei. Also ein paar Dinge, wo ich sage, ja, könnte, aber auch ein paar Dinge, wo ich sage, ja, muss jetzt auch nicht.
Nee, wann kommt der Randy Orton-Turn gegen Cody Rhodes eigentlich?
Der brodelt auch schon 2,5 Jahre. dementsprechend. Ja gut, ihr Lieben. Da freue ich mich, wie gesagt, trotzdem. Das schließt so ein bisschen den Kreis zu unserem ersten Blog, die WrestleMania-Szenarien, Fantasy-Booking-Szenarien. Die sollten jetzt mal heiß laufen, auch bei der WWE, damit wir in der nächsten Unreal-Staffel wieder an der Tafel ablesen können, was eigentlich geplant war und so weiter und so fort. Schauen wir mal. Aber für den Moment wollen wir es dabei belassen und machen den Haken dran an diesen Hauptkampf. Das war doch per eine geschmeidige, angenehme, smoothe Nummer. Also vielen, vielen lieben Dank an dich und vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zusehen, fürs Zuhören wie immer. Und ich hoffe, ihr kommt gut, entspannt durch die Woche. Und dann, ich schau mal, es ist noch nicht 100% safe, ob es nächste Woche einen Hauptkampf geben wird. Ich bin in Berlin, darf wieder bei der GWF kommentieren und da ist das zeitlich immer ein bisschen schwierig, weil nach Berlin aus Köln ja schon erstmal eine Reise ist und dann immer on the fly und on the way Hauptkampf organisieren, aufnehmen. Ist immer ein bisschen Aufwand verbunden, deswegen nagelt mich nicht drauf fest. Wenn, dann könnt ihr euch natürlich darauf freuen, dass wir vor allem wahrscheinlich auch über John Cena und eine Preview sprechen zu Saturday Night's Main Event, aber das dann nächste Woche, wenn es soweit ist. Ansonsten wisst ihr Bescheid, wir haben euch mit den Reviews ausgestattet, da gibt es in dieser Woche alles von AEW, Raw, SmackDown bis hin zu NXT und auch die Deadline-Preview und Deadline-Review dürft ihr euch drauf freuen. Mit dem Per, der heute hier zu Gast war bei mir im Hauptkampf, ich verbleibe wie immer mit GW, genießt Wrestling und übergebe die Schlussworte an den Gast. Tschüss!
Tobi, es hat mir sehr viel Freude bereitet, wieder im Hauptkampf zu sein. Und ja, ich freue mich schon aufs nächste Mal in 1,5 Jahren dann. Waren tolle Themen heute. Keine Entlassungswelle, niemand gestorben, keine Alkoholexzesse oder so bei der WWE. Toll, einfach mal ein bisschen Storyline rumgespinnen. Das mag ich doch. Das freut uns doch auch mal, darüber zu sprechen. Ansonsten, ja, verbleibe ich wie immer mit den Worten, haltet die Hände über der Bettdecke und wir hören uns bei NXT. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.